Mondblüten,
Mondblüten,
Rausch,
Rausch,
Trauma,
Trauma
und
Sucht
im
Spiegel
der
Kunst.
Ein
Podcast
von
Konrad
Isenhagen.
Regie
Stefan
Philippiak. Stefan
Philippiak.
Moderation,
Moderation
Barbara
Kleereiter.
Folge 11. Sex und Rausch. Es sprechen
Franziska Isenhagen,
Angelika Isenhagen,
Axel Schmidt,
Stefan Philippiak.
Konrad, Sex und Rausch. Ich bin gespannt.
Das darfst du auch sein. Der sexuelle Rausch ist dem drogeninduzierten Rausch nicht unähnlich. Beides läuft ja über das dopaminerge System im Gehirn. Zudem wird Sex nicht selten zusammen mit psychoaktiven Substanzen praktiziert. Und letztlich müssen wir auch über Sexsucht oder fachlich ausgedrückt Hypersexualität oder zwanghaftes Sexualverhalten sprechen.
Ich nehme an, dass du wieder die passende Literatur und Musik dazu ausgewählt hast.
Genau. Literarisch unter anderem vom alten Römer Catull über Goethe, Charles Bukowski bis zu Anais Nin. Und musikalisch von Jacques Arcadelt über Mozart und Ravel bis zu Marko Nikodijewitsch.
Wunderbar. Liebe Hörerinnen, wir begrüßen euch recht herzlich und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Wir natürlich auch.
Und dann macht es euch bequem im Bett oder auf der Couch oder wo auch immer ihr Lust habt.
Und wo es sich bequem küssen lässt.
Oh, oh, oh. Das können manche allerdings nicht besonders gut.
Oh, das kann alles gelernt werden. Das wusste übrigens schon Andreas Hammerschmidt aus dem 17. Jahrhundert. Die Kunst des Küssens.
Da bin ich gespannt, man lernt ja nie aus.
Stimmt. Zunächst der Text von Paul Fleming aus dem 17. Jahrhundert. Und dann gleich die Musik, gesungen vom Countertenor Andreas Scholl.
Nirgends hin als auf den Mund.
Da singt's in des Herzens Grund.
Nicht zu frei, nicht zu gezwungen.
Nicht mit gar zu fauler Zungen.
Nicht zu wenig, nicht zu viel.
Beides wird sonst Kinderspiel.
Nicht zu laut und nicht zu leise.
Bei der Maß ist rechte Weise.
Nicht zu nah, nicht zu weit.
Dies macht Kummer, jenes Leid.
Nicht zu trocken, nicht zu feuchte.
Wie Adonis Venus reichte.
Nicht zu harte, nicht zu weich.
Bald zugleich, bald nicht zugleich.
Nicht zu langsam, nicht zu schnelle.
Nicht ohne Unterschied der Stelle.
Halb gebissen, halb gehaucht.
Halb die Lippen eingetaucht.
Nicht ohne Unterschied der Zeiten.
Mehr alleine, denn bei Leuten.
Küsse nun ein Jedermann.
Wie er weiß, will, soll und kann.
Ich nur und die Liebste wissen,
wie wir uns recht sollen küssen.
Bei der Maß ist rechte Weise.
Ich finde, den Text sollten sich alle Verliebten und solche, die es werden wollen, übers Bett hängen. Ich hoffe, es wird aber nicht nur beim Küssen bleiben, Konrad.
Nein, nein, keine Sorge. Das wird schon noch richtig zur Sache gehen. Aber wie beim Sex, so ist auch beim Rausch und damit natürlich erst recht beim erotischen Rausch eine entsprechende Grundstimmung nötig, um das Feuer zu entfachen. Dem römischen Dichter Catull war das bewusst. Da hat das Küssen für beide Liebenden schon eine drängendere Bedeutung und zugleich teilt er gegen die meckernden und lustfeindlichen Älteren und damit angeblich Vernünftigeren aus. Gaius Valerius Catullus, genannt Catull, aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Vivamus mea lesbia, in der Übersetzung oder eher Nachdichtung von Eduard Mörike.
Lass uns leben, mein Mädchen, und uns lieben. Und der mürrischen Alten üble Reden auch nicht höher als ein Pfennig achten. Sieh, die Sonne, sie geht und kehret wieder. Wir nur, geht uns das kurze Licht des Lebens unter, schlafen dort eine lange Nacht durch. Gebt mir 1000 und 100.000 Küsse, noch 1000 und noch 100.000, wieder 1000 und aber 100.000. Sind viele 1000 geküsst, dann mischen wir sie durcheinander, dass keins die Zahl mehr wisse und kein Neider ein böses Stück uns spiele, wenn er weiß, wie der Küsse gar so viel sind.
Oh je, bei so viel Geknutsche kriege ich ja schon vom Zuhören wunde Lippen. Aber man ahnt schon, dass das hier noch weitergehen wird.
Ja, erst recht, wenn du die Musik dazu hörst. Karl Orff hat das vertont und da wird das eindeutig rauschartig. Und es ist völlig klar, dass die beiden es nicht beim Küssen belassen.
Ja, rauschartige Musik. Aber die vielen tausend Küsse kommen mir da doch eher anstrengend vor. Aber das ist ja auch wohl symbolisch gemeint und am Schluss schlafft der Mann ja auch ziemlich ab.
Abschlaffen. Damit lieferst du mir ein gutes Stichwort. Am 22. Januar 1934 wurde in Leningrad Dmitri Schostakowitsch Oper Lady Macbeth von Mzensk uraufgeführt. In der Oper wird pralle Erotik, tiefe Verzweiflung und brutales Morden unverblümt auf der Bühne gezeigt und durch Musik hörbar gemacht. In einer Verführungsszene im ersten Akt ist ein komponierter Orgasmus zu hören. Der Komponist lässt die Protagonisten stöhnen und vor Lust schreien. Der fulminante Orgasmus wird musikalisch unüberhörbar imitiert. Anschließend ist durch absteigendes Glissando der Posaunen zu hören, wie der Penis schlaff wird. Dieses Stück wurde auch schon mal Pornophonie genannt.
Deutlicher geht's ja wohl kaum. Das ist ja schon fast pornografisch. Wie ist das denn beim Publikum angekommen?
Die Oper wurde ein sensationeller Erfolg. Das Werk erlebte zahlreiche triumphale Aufführungen im In- und Ausland, auch an der New Yorker Metropolitan Opera, und gilt bis heute als eine der wichtigsten Opern der Sowjetzeit und wird immer wieder gespielt an allen renommierten Opernhäusern.
Okay. Auch bei der Erotik setzt sich die Qualität durch.
Ein Zuhörer jedoch verließ 1936 eine Aufführung im Bolschoi-Theater vorzeitig. Josef Stalin. Zwei Tage später erschien in der Pravda, dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, ein Verriss unter dem Titel »Chaos statt Musik«. Der Komponist wurde mit dem Etikett »Feind des Volkes« versehen.
Oh je. Ich vermute, von da an war es nur noch ein kleiner Schritt bis in die Gulags Sibiriens.
Mit knapper Not kam der Komponist davon, aber von nun an beherrschte ihn Angst. Er musste täglich befürchten, verhaftet zu werden und hatte stets einen Koffer gepackt. Die ständige Erwartung seiner Verhaftung hinterließ Spuren in seiner Psyche. Zeitweise plagten ihn Suizidgedanken. Die Angst vor dem Verlust der Freiheit wurde sein ständiger Begleiter bis zu seinem Lebensende. Mit Alkohol versuchte er, sich Linderung seiner Angstzustände zu verschaffen.
Oh, das ist aber wirklich ein tragisches Schicksal.
Ja, wohl wahr. Also, jetzt aber wieder zurück zum Sex. Und zwar auf höchstem literarischen Niveau. Johann Wolfgang von Goethe.
Der war aber doch ein totaler Schwerenöter.
Und ein ziemlicher Schowi.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Und er hat das mit höchster Kunst umschrieben. Und auf seiner Italienreise hat er die antiken Marmorstatuen bewundert. Lies selbst, Franziska. Goethe, römische Elegien.
Aber nach Bacchus, dem Weichen, dem Träumenden, hebe Cythere Blicke der süßen Begier, selbst in dem Marmor noch feucht. Seiner Umarmung gedenket sie gern und scheine zu fragen, sollte der herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehen?
Das klang jetzt aber sehr elegisch. Die Stelle hier liest sich eher wie ein Tagebucheintrag. Gar verdrießlich ist mir einsam das Lager zu Nacht. Aber ganz abscheulich ist's, auf dem Wege der Liebe Schlangen zu fürchten und Gift unter den Rosen der Lust. Wenn im schönsten Moment der sich hingebenden Freude deinem sinkenden Haupt lispelnde Sorge sich naht. Darum macht Faustine mein Glück. Sie teilet das Lager gerne mit mir und bewahrt Treue dem Treuen genau. Reizendes Hindernis will die rasche Jugend. Ich liebe mich des versicherten Guts lange bequem zu erfreuen. Welche Seligkeit ist's? Wir wechseln sichere Küsse. Atem und Leben, getrost saugen und flößen wir ein. So erfreuen wir uns der langen Nächte. Wir lauschen, Busen an Busen gedrängt, Stürmen und Regen und Guss. Und so dämmert der Morgen heran. Es bringen die Stunden neue Blumen herbei, schmücken uns festlich den Tag. Gönnet mir, o Quiriten, das Glück und jedem gewähre aller Güter der Welt erstes und letztes der Gott.
Schöner Text. Sex als erstes und letztes Gut dieser Welt.
Ich lege gleich noch nach. Aber zunächst möchte ich nach Goethe noch etwas bei der Klassik bleiben. Wisst ihr, wer Leporello ist?
Wieso wer? Das ist doch ein gefaltetes Heft,
so wie heute ein Flyer.
Ursprünglich ist das eine Opernfigur aus Mozarts Don Giovanni.
Richtig, Stefan. Aber unser Regisseur sollte sowas auch wissen. Der heutige Name Leporello geht auf Mozarts Opernfigur Leporello zurück, den Diener von Don Giovanni, der für seinen Chef eine Liste mit all seinen amorösen Affären führte. Angesichts der immer länger werdenden Liste erfand Leporello dieses faltbare Heft, in der jede von Don Giovanni verführte Dame eine Seite erhält. In der Registerarie entfaltet er dabei effektvoll diese Liste auf der Bühne. Der Katalog, anders kann man das gar nicht bezeichnen, umfasst zusammen 2065 Damen, die Don Giovanni verführt haben will.
Madame Mina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, fancontesse baronesse, marchesane, principesse, e madame, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Ma fra queste contadine, camerieri, cittadini, contesse, baronesse, marchesone, principesse, e madonne, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età.
Mich wundert nicht, dass Mozart diesen Leporello erfunden hat. Er war ja nun auch kein Kind von Traurigkeit.
Nein, sicher nicht. Er hat sein eigentlich auskömmliches Einkommen verspielt und wohl auch verhurt. Aber dass in der Oper ein Adliger der Bösewicht ist, der dann auch noch am Schluss zur Hölle fährt, das ist einigen der höheren Kreise am Wiener Hof sauer aufgestoßen. So. Jetzt aber Schluss mit wohlgesetzten Worten und Wohlklang. Sex kann auch schmutzig sein. Ein Text von Charles Bukowski, Bekenntnis eines Dirty Old Man. Ich glaube, das ist ein Text für Axel.
Ich weiß zwar nicht, wieso du bei Dirty Old Man an mich denkst, aber gut, wollen wir mal sehen. Ich klinkte mich aus, hörte auf zu schreiben, gab es auf. Sauf 10 Jahre lang. Ich ließ mich wieder in Los Angeles nieder. Arbeitete gerade genug, um mich am Leben zu halten. Soff beinahe genug, um mich umzubringen.
oder der große Stecher der Nutten in der Alvarado Street. Bei meinem Glück konnte es nicht ausbleiben, dass ich die schönste Ungezähmte von ihnen allen kennenlernte. Jane. Ein altmodischer Name, aber wildes, halb irisches, halb indianisches Blut. Nichts als Launen und Irrsinn, aber schöne Beine, schöner Arsch und ein bestimmtes Flair. Eine innere Kraft. Damit meine ich, das meiste, was sie sagte, traf den Nagel auf den Kopf. Und es gab nie einen besseren Fick. Ich weiß nicht, was es war mit ihr im Bett. Ich glaube, es lag daran, dass sie Sex ebenso sehr genoss, wie sie ihn verabscheute. Sie machte einem nie was vor, bis ihr Widerstand schließlich schmolz und sie sich ganz und gar hingab. Außerdem hatte sie eine wunderschöne Möse. Sie war gut und teuer gekleidet, besonders die Schuhe. Und sie sah nicht nach Ärger aus. Ich holte mir 2 Flaschen Bourbon, jede Menge Zigaretten und wir fuhren mit dem Taxi zu mir, wo es ausnahmsweise ziemlich sauber war. Eine Zeit lang ging es alles gut. Ich verfrachte sie auf die Couch, sie schlug die schönen Beine übereinander. Ich redete mit ihr, dachte daran, wie ich sie ficken würde. Gab ihr die eine Flasche Bourbon, machte mir die andere auf und sagte zu ihr, trink aus der Flasche. Janes Augen wurden ganz groß. Sie nahm die Flasche Bourbon und schwang sie über ihren Kopf. Langsam, sagte ich. Was? Wenn du das Scheißding wirfst, sieh zu, dass du mich triffst und ich K.O. gehe. Sonst kriegst du sie gleich zurück. Und ich werf nicht daneben. Jetzt schmeiß. Sie sah mich an und stellte die Flasche hin. In der Nacht machten wir es ein paar Mal. Es war sehr gut. Danach haben wir 6 bis 8 Jahre lang zusammen in der Hölle gewohnt.
Oha! Suff, Sex und Gewalt und politisch geradezu bösartig unkorrekt.
Ja, literarischer Underground.
Geht es jetzt weiter mit Sex und Substanzkonsum?
Und wie? Sex unter Opiumeinfluss. Schnallt euch schon mal an. Und überlegt schon mal, ob und wenn ja, wann Pornografie Kunst ist.
Das lässt ja einiges erwarten.
Anais Nin, die Grande Dame der weiblichen Erotikliteratur. Das Delta der Venus. Franziska, bitte.
Was, ich?
Ja, warum nicht?
Und was ist, wenn ich rot werde?
Das sieht ja hier keiner.
Na gut. Die jungen Männer kamen gerne zu Mathilde. Sie hatte ihre Gesandtschaft in ein Boudoir mit Sofas, Spitzenüberwürfen, Seidenvorhängen und Kissen verwandelt. Ein Peruaner namens Martinez gab ihr zum ersten Mal Opium zu rauchen. Später brachte er seine Freunde mit. Oft blieben sie mehrere Tage bei ihr, unauffindbar für die übrige Welt und für ihre Familien. Die Vorhänge waren zugezogen, die Stimmung schummrig. Einschläfernd. Sie teilten sich Mathilde. Das Opium vertiefte ihre Wollust, ließ sie beständiger werden. Sie verbrachten Stunden damit, nur Mathildes Beine zu streicheln. Dann nahm sich jemand eine ihrer Brüste. Ein zweiter drückte den Mund ins weiche Fleisch ihres Halses und presste es nur mit den Lippen. Ein Kuss ließ sie unter der Wirkung des Opiums von Kopf bis Fuß erschauern. Mathilde pflegte sich nackt auf den Boden zu legen. Alle ihre Gesten hatten sich verlangsamt. Die jungen Männer lehnten sich in die Kissen zurück. Ein träger Finger tastete nach ihrem Geschlecht, drang ein, blieb unbeweglich zwischen ihren Schamlippen liegen. Dann kam eine zweite Hand und suchte dieselbe Stelle, beschrieb Kreise darum und fand einen anderen Eingang. Ein dritter Mann bot ihrem Mund seinen Schwanz an. Dann saugte sie ganz langsam daran. Jede Berührung wurde durch die Droge intensiviert. Die Vulva aber begann sich zu bewegen und dehnte sich wie eine Seeanemone. Es zögen unsichtbare Hände an ihr. Hände, die neugierig waren.
Er ließ sich noch tiefer über ihren Körper sinken, damit er sie zwischen ihren gespreizten Beinen küssen konnte.
Hups.
Und? Kunst oder Porno?
Ich würde sagen, der Hauptzweck von Pornografie ist die sexuelle Erregung und Befriedigung. Was sie von anderen Kunstformen unterscheidet, die primär auf ästhetischen Werten beruhen. Und hier trifft beides zu. Sicher die Erregung, aber eben auch Ästhetik.
Das Werk war eine Auftragsarbeit eines Mannes. Nin hatte den Auftrag eher widerwillig angenommen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und daraus entstand eine von den KritikerInnen gepriesene leidenschaftliche Prosa, die die weibliche Sexualität feiert.
Warum hast du die Erzählung mit dem durch Opium getriggerten Sex gewählt?
Das ist ja das Thema dieses Podcasts. Obwohl Rauschmittel, hier Opium, im Spiel sind, hat man bei dem Text nie das Gefühl, dass Mathilde von der Droge hilflos oder gefügig gemacht wurde.
Nein, die bestimmt den Ablauf. Das Opium dient hier zur Intensivierung des Erlebens. Das geht aber oft auch anders aus.
Natürlich. Vor allem, wenn Abhängigkeit daraus resultiert.
Dann wäre sie erpressbar. Wie viele suchterkrankte SexarbeiterInnen, da gibt es nichts zu beschönigen.
Ja, das ist völlig richtig. Jetzt noch ein Werk mit praller Erotik. Weltliteratur, das eben aber auch explizite Sexfantasien bietet. Ein Auszug aus James Joyce' Roman Ulysses. Molly Bloom liegt in einem tranceähnlichen Halbschlaf im Bett und wartet auf die Rückkehr ihres Mannes, der auf einer Odyssee durch Dublin ist. Und da bilden sich in ihrem Kopf Gedankenfetzen, Kopfkino, ein ungefilterter Bewusstseinsstrom. Der berühmte innere Monolog der Molly Bloom, der zu Literaturgeschichte geworden ist, geschrieben ohne irgendeine Zeichensetzung. Angelika, ich glaube, du bist dran.
Na super. Axel, gibst du den Dirty Old Man, deiner erwachsenen Tochter den Porno und mir das unleserlichste Stück Weltliteratur.
Du schaffst das schon.
Okay, also. Also ich glaube, er hat sie direkt ein bisschen fester gemacht, indem, dass er sie immer so lange gesaugt hat. Ich bin richtig durstig geworden davon. Titten nennt er sie. Da habe ich doch lachen müssen. Ja, bei dieser einen jedenfalls wird der Nippel steif beim geringsten Anlass. Das soll er doch unbedingt weitermachen. Und ich werde auch die geschlagenen Eier mit Masala nehmen. Davon werden sie schön dick für ihn. Was doch diese Adern und Sachen so alles... Ach, überhaupt komisch, wie sie gemacht sind. Zweimal genau dieselbe. Im Fall von Zwillingen angeblich stellen sie Schönheit dar. Wie sie da oben so sitzen, wie bei den Statuen im Museum, wo die eine so tut, wie wenn sie die Hände davor hält. Sind sie eigentlich wirklich so schön? Natürlich im Vergleich zu wie ein Mann aussieht mit seinen zwei Säcken voll und dem anderen Ding, was da an ihm runterhängt, oder einem entgegenragt wie ein Hutständer. Kein Wunder, dass sie es mit einem Kappesblatt bedecken. Richtig schön, ich meine als Schönheit, sind natürlich doch nur die Frauen. Das ist anerkannt, wie er gesagt hat damals. Ich könnte nackt Modell stehen für ein Bild bei irgendeinem reichen Kerl in der Holles Street. Eine gute Stunde war er dran. Das weiß ich bestimmt, weil ich auf die Uhr, wie ein ganz großes Kind, was ich an mir hatte. Sie müssen unbedingt alles in den Mund haben, die Männer, die ganze Lust, die sie aus einer Frau rausholen. Ich kann seinen Mund jetzt direkt wieder fühlen. Oh mein Gott, ich muss mich strecken. Ich wollte, er wäre da jetzt. Oder irgendwer, mit dem ich mich gehen lassen könnte und nochmal so kommen. Ganz wie Feuer ist mir innerlich. Oder wenn ich träumen könnte, wie er mich das zweite Mal hochgebracht hat, indem, dass er mich hinten in einer Tour mit dem Finger gekitzelt,
Ich bin glatt 5 Minuten lang gekommen, meine Beine um ihn geschlungen. Ich musste ihn mit der Hand hinterher. Oh mein Gott, ich wollte immer zu alle möglichen Sachen schreien. Ficken oder Scheiße oder sonst sowas. Man will sich ja doch einfühlen mit einem Mann. Nicht alle sind so wie er, Gott sei Dank. Paar von ihnen wollen, dass man ganz zart und lieb dabei ist. Ich habe den Unterschied gemerkt. Er macht seine Sache und redet kein Wort. Und ich habe den bestimmten Blick in meine Augen gebracht und das Haar bisschen gelöst von der Wälzerei und die Zunge zwischen die Lippen hoch zu ihm, der wilde Kerl. Donnerstag, Freitag, 1 Samstag, 2 Sonntag, 3... Oh mein Gott, ich kann nicht mehr warten bis Montag!
Stopp! Das ist ja die totale Reizüberflutung. Bukowski, Nien und Joyce nacheinander. Konrad, ich brauche jetzt Musik.
Gute Idee.
Einverstanden. Maurice Ravel, Bolero.
Was?
Ja.
Der Bolero steuert ja zielstrebig auf einen Höhepunkt zu. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du einen Hintergedanken hattest.
Ich doch nicht. Aber okay. Ein erotisches Symbol ist das Werk schon seit seiner Uraufführung als Ballett. 1928 tanzte die freizügige Ida Rubinstein als erste den Bolero. Sie gab die Komposition in Auftrag. Ende der 20er Jahre zählte sie zu einem Kreis hochbegabter und selbstbewusster Künstlerinnen der Avantgarde, die für Freiheit, lockere Moral und freie Liebe eintraten, mit weiblichen und männlichen Rollenbildern spielten und wussten, sich in Szene zu setzen.
Frauenpower auch in der Erotik. Aber der Bolero ist ja fast schon Popkultur geworden.
Stimmt. Und das lag an einer anderen Frau, die als das Sexsymbol ihrer Zeit gilt. Bo Derek.
Oh ja, Ende der 70er war die ja richtig Kult.
10, Die Traumfrau von 1979. Ein eher mäßiger Film, aber berühmt geworden durch eine Szene. in der legt Buderek eine Schallplatte auf mit Maurice Ravels Bolero, um mit dieser Musik ihren Traummann zu verführen. Hier ist allein der Kick durch die berauschende Musik relevant. Weil viele Menschen den Effekt selbst ausprobieren wollten, waren Platten des Stücks nach dem Kinostart lange ausverkauft.
Kein Wunder.
Konrad, du hast ja jetzt viele Beispiele aus fast allen Epochen der Menschheitsgeschichte gebracht, aber das Mittelalter, das fehlt noch. Da soll es ja recht derbe zugegangen sein.
Ja, da wurde wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Ich nenne mal eine Sammlung von 100 Novellen aus dem 14. Jahrhundert. Ein Buch, das zum Vorbild des Genres Novelle und der erotischen Erzählung wurde und damit folgerichtig bis in unsere Zeit als obszön galt, zumal die Kirche mit ihrer bigotten Moral darin etliche Tritte vor das Schienenbein bekommt.
Aber warum denn gleich 100 Novellen in einem Buch?
In Florenz wütete im 14. Jahrhundert die Pest und eine Gruppe von Männern und Frauen zieht sich zur Sicherheit auf ein Landgut zurück. Die Speisekammer und vor allem der Weinkeller sind gut gefüllt und besonders letzterer wird wohl auch großzügig in Anspruch genommen. Und was passiert, wenn 10 Menschen länger aufeinander hocken, reichlich trinken und sich zudem noch langweilen?
Und dann wird es irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit schlüpfrig.
Zum Zeitvertreib wurde jeden Tag ein Thema vorgegeben und jeder bzw. jede der Gruppe musste dazu eine Geschichte erzählen. Das Ganze dauerte 10 Tage, also 10 mal 10 Geschichten.
Jetzt lass mal eine hören.
Giovanni Boccaccio, das Decameron. Der Bauer Masetto gibt sich als taubstumm und etwas unterbelichtet aus und lässt sich in einem Nonnenkloster als Gärtner anstellen. Bei den Nonnen weckt er eindeutiges Interesse.
Ich weiß nicht, ob du wohl schon darüber nachgedacht hast, wie wir so streng gehalten werden und wie sich kein Mann hierher trauen darf. Außer diesem Stummen. Und doch habe ich wohl öfter von Weibern, die zu uns gekommen sind, gehört, dass alles Vergnügen auf der Welt eine Lumperei ist gegen die Wollust, wenn man von einem Mann beschlafen wird. Und so habe ich mir schon oft gedacht, ich wollte mit dem Stummen da probieren, ob das wahr ist. Und nun sprich, was meinst du?
Schäme dich! Was fuhrst du da vor Reden? Weißt du nicht, dass wir unsere Jungfrauschaft dem lieben Herrgott versprochen haben?
Ei was! Man spricht alle Tage wohl mancherlei. Und kein Mensch denkt daran, es zu halten. Haben wir sie ihm versprochen, so wird sich wohl die ein oder andere finden, von der er sie statt der unsern kriegt.
Während dieser Rede verlangte die Hörerin schon mehr noch als die andere danach zu probieren, was für ein Tier ein Mann sei. Die Schwester nahm Masetto bei der Hand und führte ihn unter vielen Liebkosungen in die Hütte, wo er sich nicht lange bitten ließ, zu tun, was von ihm begehrt wurde. Die Nonne war ehrlich genug, als sie ans Ziel ihrer Wünsche gekommen war, ihrer Freundin Platz zu machen, und Masetto, der noch immer blödsinnig tat, fand sich zu allem bereitwillig. So wollten denn beide, ehe sie heimkehrten, mehr als einmal untersuchen, wie der Stumme sich auf die Reitkunst verstehe. Und auch nachher sagten sie oft zueinander, die Sache gewähre gewiss so viele Vergnügen und mehr, als ihnen davon erzählt wurde. Daher wussten sie denn auch fernerhin ihre Zeit wahrzunehmen und erfreuten sich gar oft mit ihrem Stummen. Eines Tages aber begab es sich, dass eine Klosterschwester dem ganzen Hergang der Sache zusah und noch die anderen dazu rief. Zuerst war davon die Rede, die Schuldigen bei der Äbtissin verklagen zu wollen. Dann aber änderten sie ihren Entschluss, wurden mit jenen einig und zugleich mit ihnen der Reichtümer des Masetto teilhaftig. Zuletzt fand die Äbtissin eines Tages den Masetto, den weniger die geringen Gartenarbeiten bei Tage als die vielfachen Reitübungen bei Nacht ganz erschöpft hatten, unter dem Schatten eines Mandelbaumes hingestreckt schlafen. Der Wind hatte ihm die Kleider vorn zurückgeweht, so daß er bloß da lag, und die Frau Äbtissin Dinge sehen ließ, die in ihr die nämliche Lust als in ihren Klosterjungfrauen erregte. Da sie sich allein sah, weckte sie den Masetto, führte ihn auf ihr Zimmer und behielt ihn dort mehrere Tage lang, während die Nonnen sich bitter beschwerten, dass der Gärtner ihren Garten so lange unbestellt lasse. Die Frau Äbtissin aber kostete inzwischen zu vielen Malen jene Freuden, die sie bisher den anderen immer verdammt hatte.
Ja, das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Da wird ja alles beim Namen genannt, aber schon etwas verklausuliert.
Ja, das ist typisch für die sehr deftigen Texte im Mittelalter und in der Renaissance. Die Menschen jener Zeit wussten natürlich genau, was gemeint war. Wir brauchen heute manchmal eine Übersetzung, um das zu verstehen.
Sag mal ein Beispiel.
Das berühmte Madrigal Il Bianco e Dolce Signo von Jacques Arcadelt aus dem 16. Jahrhundert. Der weiße und süße Schwan. Denn mich erfüllet im Tode noch Lust und glutvoll heiße Sehnen. Und senkt der Tod nicht andere Qual ins Herz mir, mit Freuden tausendfach erlitt ich ihn gern.
Klar, da ist der Tod ein Synonym für einen Orgasmus. Lass hören. Tolle sinnliche Musik. Aber Sex höre ich da nicht.
Damals wurde das verstanden. Das Mille Morte wird am Schluss immer wiederholt und auch noch durch Harmoniewechsel verstärkt. Also mit Madrigalen in der Renaissance und mit deren Texten, die sich metaphorisch auf Sex beziehen, könnte man etliche Podcasts machen.
Gut, lassen wir es dabei. Aber du hast in der Ankündigung gesagt, es wird auch um Sexsucht gehen. Einem Sexsüchtigen hast du ja schon genannt, Mozarts Don Giovanni.
Stimmt, aber einsteigen in das Thema möchte ich mit einem Auszug aus Arthur Schnitzlers Reigen. Das Stück zeigt die bigotte und, wenn man so will, hypersexualisierte Moral der Gesellschaft des Fin des Siècle.
Der Gatte und das süße Mädel.
Es haben mich schon viele gebeten, ich solle mit ihnen ins Chambre séparé gehen.
Na, willst du bald wieder mit mir hierher oder auch woanders?
Weiß nicht.
Also wann? Ich möchte dich nur vor allem aufklären, dass ich nicht in Wien lebe. Ich komme nur von Zeit zu Zeit auf ein paar Tage her.
Okay, du bist kein Wiener?
Wiener bin ich schon, aber ich lebe jetzt in der Nähe. Oh Gott, wenn es dir Spaß macht, kannst du auch hinkommen. Ich lebe in Graz.
Du bist verheiratet, wie?
Und das würde dich gar nicht genieren?
Na, lieber ist mir schon, du bist ledig. Aber du bist ja doch verheiratet.
Ja, sag mir nur, wie kommst du denn darauf?
Wenn einer sagt, er lebt nicht in Wien und hat nicht immer Zeit.
Und dann möchtest du dir gar kein Gewissen machen, dass du einen Ehemann zur Untreue verführst?
Ach was, deine Frau macht sicher nicht anders als du.
Du, das verbiete ich mir, solche Bemerkungen.
Karl, na Karl, was ist denn? Bist böse? Schau, ich habe ja wirklich nicht gewusst, dass du verheiratet bist. Ich habe ja nur so geredet. Geh, komm und sei wieder gut.
Ihr seid wirklich sonderbare Geschöpfe, ihr Weiber.
Geh, nicht! Es ist ja auch schon so spät.
Das andere besprechen wir im Nachhausefahren. Kellner, die Rechnung.
Der Dichter und das süße Mädel.
Ich werde dir was sagen. Wenn wir weggehen, gehen wir zusammen wohin Nachtmahlen.
Oh nein, dazu habe ich keine Zeit. Und dann, wohin sollen wir denn? Es könnte uns ja wer bekannter sehen.
Wir können doch ja irgendwo hingehen, wo uns niemand sieht. Es gibt ja Gasthäuser mit einzelnen Zimmern.
Ja, beim Souper im Chambre Séparée.
Bist du jetzt rot geworden? Man sieht nichts mehr. Ich kann deine Züge nicht mehr ausnehmen, aber auch so erkenne ich dich.
Na, pass nur auf, dass du mich mit keiner anderen verwechselst.
Du, das ist beinahe unheimlich. Ich kann mir dich nicht mehr vorstellen. In einem gewissen Sinne habe ich dich schon vergessen. Wenn ich mich auch nicht mehr an den Klang deiner Stimme erinnern könnte, was wärst du da eigentlich? Nah und fern zugleich. Unheimlich.
Willst nicht lieber Licht machen?
Nein. Sag, ob du mich liebst?
Geh, was machst denn? Schau!
Wir können uns jetzt auch vorstellen, dass wir in einem Schloss in Indien sind.
Dort sind's gewiss nicht so schlimm wie du. Ah, geh, nicht! Du zerreißt ja mein Hemd.
Ja, weg, weg! Alles das ist überflüssig.
Aber Robert, Robert, Robert!
Der Dichter und die Schauspielerin.
Warum hast du denn da zum Fenster hinausgeschaut?
Sag mir lieber, wo du mich dahingeschleppt hast, Verführer.
Aber Kind, es war ja deine Idee. Du wolltest ja aufs Land und gerade hierher.
Ich bitte? Ich kann auch wieder gehen, wenn du willst, wenn ich dich langweile.
Du mich langweilen? Du ahnst ja gar nicht, was du für mich bedeutest. Du bist eine Welt für mich. Du bist das Göttliche, du bist Genie, du bist eigentlich die heilige Einfalt. Ja, du.
Ach. Jetzt wollen wir uns aber mal eine gute Nacht sagen. Leb wohl, mein Schatz.
Wie meinst du das?
Nun, ich werde mich schlafen legen.
Ja, das schon, aber was das Gute-Nacht-Sagen anbelangt, wo soll ich denn übernachten?
Rede keinen Stiefel und reiche mir lieber die Tasche vom Tisch herüber. Und jetzt geh, Robert.
Ich werde vom Fenster aus auf und ab gehen. Ich liebe es sehr, nachts im Freien herumzuspazieren. Meine besten Gedanken kommen mir so. Und gar in deiner Nähe, von deiner Sehnsucht sozusagen umhaucht, in deiner Kunst webend.
Du redest wie ein Idiot.
Es gibt Frauen, welche vielleicht sagen würden, wie ein Dichter.
Nun, wem bist du in diesem Moment untreu?
Oh, ich bin es ja leider noch nicht.
Nun tröste dich, ich betrüge auch jemanden. Höre, Robert, ich werde dir einen Vorschlag machen. Leg dich zu mir ins Bett.
Angenommen.
Komm schnell, komm schnell!
Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich schon längst. Hörst du?
Das ist ja spannend. Bevor es so richtig zur Sache geht, bricht der Text ab. Und in der Fantasie des Zuschauers geht's weiter.
Ja, das hat 1920 trotzdem schon ausgereicht für einen der größten Skandale der Theatergeschichte. Schnitzler wurde damals als Pornograf beschimpft.
Apropos Pornograf, was ist denn mit dem Thema Pornosucht, Konrad? Das soll ja inzwischen ziemlich verbreitet sein.
Ja, du hast recht. Internet-Pornosucht wird in der Fachpresse zunehmend thematisiert. Aber eine Spiegelung in der Kunst, Musik oder Literatur habe ich bisher nicht wirklich finden können. Deswegen bleiben wir noch am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich wollte euch, musikalisch versteht sich, die Höhepunkte noch nachliefern, die bei Schnitzler unausgesprochen bleiben. Alexander Skriabin, Le Poème de l'Extase, auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Der ursprüngliche Titel war Le Poème orgiastique. Den hat der Komponist zurückgenommen, um dem Vorwurf des Obszönen zu entgehen. Musik.
Das scheinen mir ja eher mehrere Orgasmen hintereinander gewesen zu sein, so wie die Musik da an- und abschwoll.
Ja, das geht über das ganze Stück auf und ab. Hört euch die Musik am besten mal komplett an. Dies war ja nur ein Ausschnitt. Henry Miller beschrieb die berauschende Wirkung des Stückes so. Es war wie ein Eisbad. Kokain und Regenbögen. Wochenlang ging ich umher wie in Trance.
Wie in Trance müssen wir noch in eine andere Epoche reisen, die du eigentlich immer an den Anfang stellst. Das Altertum.
Ja, stimmt. Aber da gab's auch schon Hypersexualität. Symbolisiert in Szenen aus der griechischen Mythologie. Ein Satyr ist ein Mischwesen. Halb Mensch, halb Bock und immer geil und übergriffig. Und Nymphen sind weibliche Naturgeister, Halbgöttinnen und oft Symbole für weibliche Verführungskunst. Der Verweis auf die antike Mythologie hat Künstlern die Chance geboten, explizit erotische Werke zu schaffen, natürlich fast immer aus der sexistisch-männlichen Perspektive.
Das hat denen wohl neue Kundenkreise erschlossen. Sex sells.
Im Louvre in Paris hängt das Bild Satyr und schlafende Nymphe von Antoine Watteau von 1715. Der Satyr hebt das Tuch an, unter dem die Nymphe schläft, und begafft die Nackte. Such mal im ICD-10, dem derzeit gültigen Kodierungssystem für Krankheiten, nach F52.7, gesteigertes sexuelles Verlangen. Da findest du als Synonyme Nymphomanie und Satyriasis. Natürlich sehr geeignete Stichwörter in diesem Kontext. Aber um Missverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass die leicht ironische Darstellung hier keineswegs den starken Leidensdruck von Menschen mit zwanghaftem Sexualverhalten bagatellisieren soll.
Viele Figuren der griechischen Mythologie sind ja in Barockopern fast immer dabei, aber auch mit so eindeutig sexuellem Kontext?
Der Maler Peter Paul Rubens hat in seinem Bild »Diana und ihre Nymphen werden von Satyren überrascht« aus dem 17. Jahrhundert die Übergriffigkeit der bocksbeinigen Satyren dargestellt. Und ein Großmeister der Barockmusik, Georg Philipp Telemann.
Der war doch ein grundsolider Kantor in Hamburg.
Aber der hat die von Rubens gemalte Szenerie in einem Singspiel aufgegriffen. Man achte auf die lautmalerische Imitation des Meckerns, des Satyrs oder Bocks.
Versehnsucht, ich lodre vor Liebe, ein brennend Verlangen erhitzet die Triebe und macht mich zum Äther verzehrender Glut, zum Äther verzehrender Glut. Sehnsucht, ich lodre vor Liebe, ein brennend Verlangen erhitze die Triebe und mach mich zum Henna verzehrender Glut, zum Henna verzehrender Glut. Ich glühe vor Sehnsucht, ich lodre vor Liebe. Mein brennend Verlangen erhitze die Triebe. Und mach mich zum Äther verzehrender Glut, zum Äther verzehrender Glut. Zusammen.
Beim Thema gesteigertes sexuelles Verlangen oder zwanghafte Sexualverhaltensstörung nach ICD-11.
Wow, du bist ja auf dem allerneuesten Stand. Im noch nicht vollständig eingeführten ICD-11 wird zwanghafte Sexualverhaltensstörung als Teil der Kategorie Verhaltenssüchte aufgeführt. Zusammen mit anderen Süchten wie Glücksspiel und Computerspielsucht. Aber ich möchte nochmal deutlich machen, dass es in diesem Podcast nicht um irgendeine pseudomoralische Bewertung unterschiedlicher Beziehungsmodelle oder sexueller Präferenzen geht.
Ja, Liebe und Sex haben ja auch ein sehr breites Spektrum.
Genau, von Asexualität bis zu Polyamorie. Aber darum geht es hier nicht, sondern um das Rauschhafte in der Sexualität. Im Positiven, aber auch im problematischen Sinne, wie beispielsweise in den übergriffigen Beispielen von gerade.
Ja, eigentlich wollte ich jetzt darauf hinaus, dass beim Sex ja auch manchmal Substanzkonsum mit ins Spiel kommt.
Du meinst Chemsex, ungekürzt Chemie-Sex. Das Wort meint den in einigen Szenen gängigen Gebrauch von psychoaktiven Substanzen in sexuellem Kontext.
Opium wurde ja auch bei Anais Nin schon genannt.
Zudem Kokain und Crack-Kokain. Aber auch andere Stimulantien, wie zum Beispiel Crystal Meth und Hypnotika wie Ketamin oder auch GBL-GHB, auch bekannt als K.O.-Tropfen. Die wirken je nach Dosierung enthemmend und bei höherer Dosierung narkotisierend. Das macht einen Teil der Gefährlichkeit dieser Substanzen aus. Und natürlich auch das hohe Abhängigkeitspotenzial. Ein erheblicher Teil des Risikos besteht in der Enthemmung und Euphorisierung, was die Kritikfähigkeit einschränkt und riskante Sexualpraktiken triggert, die die Wahrscheinlichkeit von sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV oder Syphilis deutlich erhöhen. Betroffene können Hilfe in Beratungsstellen oder in Chemsex-Ambulanzen der Unikliniken, unter anderem in München, Bonn oder Essen finden.
Spiegelt sich dies auch bereits in Musik und Literatur?
Ja, aber noch eher selten. Der Komponist Marko Nikodijewitsch hat den Ketaminrausch in einer Komposition verarbeitet. K-Hole, schwarzer Horizont. Bei niedrigen Dosierungen erleben KonsumentInnen Halluzinationen und sexuelle Stimulation. Bei höheren Dosierungen kann Ketamin allerdings extreme psychische Zustände mit Nahtoderfahrungen hervorrufen. Manche Konsumierende scheinen es aber genau darauf ankommen zu lassen. Sie suchen den Kick der Nahtoderfahrung, das Ketaminloch, K-Hole.
Dass das lebensgefährlich ist, ist leicht nachvollziehbar.
Bei tödlichen Konsumverläufen ist häufig Mischkonsum beobachtet worden. Das betrifft vor allem den zusätzlichen Konsum stark betäubend wirkender Drogen, wie Opioide oder GHB. Auch der Mischkonsum mit Alkohol verursacht erhebliche gesundheitliche Risiken.
Jetzt lass uns doch mal in die Musik reinhören.
Thank you.
Dazu jetzt Literatur? Da bin ich aber mal gespannt.
Der mehrfach ausgezeichnete Autor Brian Washington hat ein großartiges Buch geschrieben. Es geht um Trauer, Liebe und Sex. Deftig, melancholisch, bewegend. Chemsex spielt eine Nebenrolle in dem Roman, zeigt aber seine zerstörerische Seite. Die Jargonnamen für die Drogen übersetze ich nicht. Das würde den Charme des Textes zerstören.
Ich sehe mindestens 9 verschiedene Typen im Wohnzimmer. Wobei ich es nicht wirklich sagen kann, weil das Licht aus ist.
Weil das Licht aus ist.
Aber ihre Gesichter, Arme und Schwänze, sind völlig unterschiedlich.
Völlig unterschiedlich.
Und ich könnte nicht sagen, wer was getan hat.
Okay, kann man nicht sagen.
Aber ich erinnere mich an die Geräusche, die wir gemacht haben. Und wie wir verschmolzen sind,
bis es nur noch ein Geräusch war.
Ich nehme ihr Molly, nehme ihr Eis. Und jetzt vermengen sich die Farben im Zimmer. Und es klopft an der Tür. Und der Wohnungsbesitzer linst ins Wohnzimmer. Wir laden ihn ein und er sagt nicht nein und ist am Ende Teil der Leere. Der Abstieg beginnt langsam. Und dann überschlägt er sich. Eine extra Aufputschpille am Morgen, ein paar in der Bar vor der Arbeit, ein Fick oder 4 im Laufe des Nachmittags.
Oder 4.
Ich funktioniere meist, aber da ist ein Nebel. Ich schlafe, wache auf, gehe in die Bar, kaufe Mess, wenn ich kann. Manchmal ficke ich wen auch immer, wann immer es geht. Und das ist es. Dass ich alle paar Stunden einen Typen aufreiße, den ich hinter der Bar einige Minuten ficken kann. Nach etwas Koks auf dem Waschbecken oder einer Pille im Büro.
Da fehlt ja keine Droge im Sortiment. Aber die Leere, die trotz ständigem Sex besteht, kommt sehr gut rüber. Das ist keine Spur erotisch, sondern traurig.
Aber nur ein kleiner Ausschnitt aus dem sehr lesenswerten Buch. Aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, es fehlt noch GHB-GBL.
Ach, diese K.O.-Tropfen als Droge für Missbrauch und Vergewaltigung.
Aber manchmal auch als Stimulanz in sexuellem Kontext, angewandt bei niedriger Dosierung. Gerade bei dieser Droge ist das ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen Stimulation und Betäubung und deshalb so gefährlich.
Und auch mit hohem Abhängigkeitspotenzial.
Ebenfalls vertont von Marco Nikodijevic. GHB-Tanzaggregat.
Thank you.
Konrad, wir schließen ja eigentlich immer mit einem Trinklied. Ist das jetzt wirklich passend?
Also ein Trinklied geht immer. Aber diesmal schlage ich ein Lied von Alma Mahler Werfel vor. Witwe von Gustav Mahler und Ehefrau von Franz Werfel. Sie war Alkoholikerin, Gelegenheitskomponistin und sexuell sehr aktiv. Zeitgenossen sagten hyperaktiv, aber das ist ja eine Frage der Perspektive.
Ja, eventuell war sie eine selbstbewusste Frau, die ihre persönlichen Bedürfnisse auslebte.
Wie auch immer, Alma Mahler, Ansturm. Ein Lied auf einen Text von Richard Dehmel. Zunächst der Text.
O zürne nicht, wenn mein Begehren dunkel aus seinen Grenzen bricht. Soll es uns selbst nicht verzehren, muß es heraus ans Licht. Fühlst ja, wie all mein Inneres brandet, und wenn herauf der Aufruhr bricht, jäh, über deinen Frieden strandet, dann bebst du, aber du zürnst mir nicht.
Also gut, zum Schluss nochmal ein Orgasmus. Damit sagen wir aber dann wirklich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Was kommt denn eigentlich, Konrad?
Ich sage auch tschüss. Schön, dass Sie dabei waren. Beim nächsten Mal wird es um Nikotin gehen. Auch eine Droge mit hohem Abhängigkeitspotenzial. Und bis dahin,
bleiben Sie sauber.
O zürne nicht, wenn mein Begehren dunkel aus seinen Grenzen bricht. Soll ich's uns selber nicht verzehren? Muss es raus? Bebst du?